Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich stehe an dieser Stelle, dann habe ich einen besseren Blick auf den kleinen Monitor und muss nicht immer so ums Eck gucken oder so in die Ferne, ob ich dann auch richtig die Folien klicke. Es sind relativ viele. Also wer schon da war die letzten Sonntage, der merkt, ich möchte ein bisschen versuchen, das, was ich weitergebe, die Botschaft des Römerbriefes, Wort Gottes durch den Apostel Paulus, damals an die ersten Christen in Rom und doch auch an uns heute. Ich möchte es dann auch ein bisschen unterstützen durch Folien, die hier an der Wand zu sehen ist und die helfen, das Gehörte ein bisschen besser zu begreifen, zu ergreifen. Also, vierter Teil vom Römerbrief, das ist heute dran. Und wie immer möchte ich ein klein bisschen rekapitulieren, was so an den ersten drei Teilen, an den ersten drei Sonntagen die Botschaft war. Und Ausgangspunkt war ja ein Stück weit diese Frage von Martin Luther, an die wir in diesem Reformationsjubiläumsjahr besonders erinnert werden. Ja, was ist das eigentlich? Wie kann das gelingen, dass ich ein Leben lebe, das recht ist, das gut ist, das gelingend ist? Vor mir selber, wo auch andere, die Menschen um mich herum, ein Ja finden zu mir, das ist gut. Und vor allem, wo der lebendige Gott selber sein Ja haben kann zu meinem Leben, das ist gut, das ist in Ordnung. Und wir haben gehört, es ist genau das, was so in traditionellen kirchlichen, religiösen, christlichen Worten mit Heil ausgedrückt wird. Die Frage nach dem Heil, aber das ist ja eine Frage, ich bin fest davon überzeugt, die alle Menschen irgendwann irgendwie umtreibt. Wie kann mein Leben heil sein? Im umfassenden Sinne, nicht bloß im Sinne von gesund, sondern eben wie Martin Luther es gespürt hat, das muss beantwortet werden. Wie kann mein Leben gut und recht sein? Und Paulus genau diese Frage aufgreift und in seinem Brief eine Antwort geben möchte. Antwort von uns Christen und damit in dieser Zusammenfassung, die der Römerbrief beinhaltet, da möchte er den Christen in Rom, zu denen er reisen möchte, möchte das nochmal kompakt vorstellen. Und das ist unheimlich interessant. Gleich am Anfang, was ist es eigentlich, was wir Christen sagen? Was ist Evangelium? Was ist gute Botschaft? Wie können wir ein heiles Leben führen? Ein Leben, das auch einmal ankommt bei Gott. Und die erste Antwort, die Paulus in seinem Brief gibt, und das war nun im ersten Teil des Römerbriefes, Heil durch gute Taten. Leute, ihr wisst doch, was gut und recht ist. Die schon sozusagen in der religiösen, in der Glaubenstradition aufgewachsen sind, die schon als Kinder, spätestens als Konfirmanden, die 10 Gebote gelernt haben. Ihr wisst doch Bescheid. Daran orientiert euch und euer Leben wird gelingen. Es ist heil und recht vor Gott. Und auch die das nicht kennen, sozusagen die Heiden, die noch nie was gehört haben von der Bibel. Auch die wissen es doch in ihrem Herzen. Wir sind verantwortlich vor einem Höheren noch und wissen die Spur, wie ein Leben recht und gerecht gelebt werden kann, egal wer jetzt, religiös oder nicht religiös. Wir alle haben ein Gespür dafür, was recht ist und was nicht recht ist. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, das ist es. Darauf kommt es an. Und wer sich noch erinnert, der weiß, diese Teile enden immer in einer Frustration. Die erste Frustration war, ja gut, wir wissen es im Grund, aber wir schaffen es nicht. Wir scheitern immer wieder an dieser Verantwortung, die wir haben. Paulus endet seinen ersten Abschnitt des Römerbriefes mit dieser Feststellung, und das bezieht alle Menschen ein, es ist hier kein Unterschied. Alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und dann Römerbrief, der zweite Teil, wo Paulus deutlich macht, von Jesus Christus her, von Gott her, wie er uns begegnet in seinem Sohn Jesus Christus, erkennen wir, Heil geht ganz anders. Heil, dass ich recht bin, ist auch gerecht vor Gott, ist nicht zuerst Ergebnis meiner Anstrengung, meiner Leistung, dass ich was darstelle. Wir in unserer Leistungsgesellschaft haben das so sehr verinnerlicht schon. Du bist nur, was du leistest. Du bist nur was, wenn du perfekt funktionierst. Das Wort Gottes zeigt uns an und durch Jesus Christus, nein, recht bist du nicht durch deine Leistung, sondern das ist etwas, was dir immer schon voraus ist, ein Geschenk. Und alles Wesentliche im Leben, überlegen Sie es einmal, das ist nicht das, was ich schaffe, sondern das, was mir als Geschenk zukommt. Und erst recht, was mir Gott in seiner Liebe schenkt. Und wir erinnern uns an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat von den Arbeitern im Weinberg, die den ganzen Tag schaffen die eine und manche nur eine Stunde. Am Schluss kriegt jeder das, was er zum Leben braucht. Gott gibt uns nicht das, was wir verdient haben. Das würde nie reichen. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen, aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und im Römerbrief sagt Paulus, wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Nicht meine Gerechtigkeit lässt mich bestehen vor Gott, sondern die Gerechtigkeit von Jesus, die er mir gibt. Und das alles, weil Gott uns liebt. Das zu entdecken, das Verhältnis Gottes zu seinen Geschöpfen ist von der Liebe bestimmt. Jeder Einzelne ein Liebesgedanke Gottes. Jeder Einzelne von uns, gucken wir uns an, ein Liebesgedanke Gottes, den er beschenken möchte mit dem, dass es gut ist zwischen mir und dem lebendigen Gott. Aber auch da, im Abschluss an den zweiten Teil, wieder so eine Frustration, ja, kann das sein? Wenn der liebe Gott immer sagt, ich habe dich lieb, da braucht man sich ja gar nicht mehr anstrengen. Da könnte man sogar auf die verquere Idee kommen zu sagen, je kräftiger gesündigt, Je tiefer neigeritten, umso größer ist ja die Liebe und Gnade Gottes, die uns da wieder rausholt. Geht da nicht die ganze Moral, alles Menschliche miteinander den Bach runter? So können wir doch nicht miteinander leben. Das funktioniert nicht. Oder in diesem Bild, in dem Gleichnisbild von Jesus gesprochen, die Arbeiter im Weinberg, ja, wenn alle sagen, ha, ich fange halt um 5 Uhr an und schaffe da noch ein bisschen und kriege dann das Ganze, den ganzen Tageslohn, ja, dann läuft ja gar nichts mehr. Das kann es doch nicht sein. Und das war dann Thema des dritten Teils am vergangenen Sonntag. Da ging es um die verwandelnde Kraft der Liebe. Um die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes. Meine Güte, wenn jemand mich liebt, dann verändert es mein Leben. Das nutze ich doch nicht erst recht aus. Und genauso die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes in Jesus Christus. Da entsteht eine Beziehung zwischen mir und diesem Jesus. Und Paulus sagt, ihr Christen, ihr seid doch getauft und mit der Taufe seid ihr aufs Engste verbunden worden mit dem Geschick von Jesus. Da ist eine tiefe existenzielle Verbindung entstanden. Ihr habt Teil an seinem Leiden und Sterben. Ihr seid dem alten Leben tot und ihr habt Teil an seiner Auferstehung. Ihr habt Teil an seinem Leben. Ihr dürft Gott recht sein und einmal ankommen in der Ewigkeit bei ihm. Und so lebt auch. Und wir haben das am letzten Sonntag miteinander bedacht, dass uns das in eine gewisse Spannung hineinführt. Auf der einen Seite, wir sind neue Menschen. Das Alte ist tot. Und auf der anderen Seite immer wieder diese Erfahrung, ich ringe noch darum. Es ist immer wieder auch ein Zurückgeworfensein aufs Alte. Und in dieser Spannung leben wir als Christen. Auf der einen Seite Tod, das alte Leben, wir sind der Sünde gestorben. Und auf der anderen Seite, wie Paulus etwa im Kolosserbrief sagt, dann tötet auch die Dinge, die auf Erden sind. Oder im Philipperbrief, wo sagt, ich jage ihm nach. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, vollkommen noch nicht, aber ich jage ihm nach. Und in diesem sowohl als auch schon jetzt und noch nicht vollkommen, in dieser Spannung leben wir. Im Römerbrief sagt Paulus dann, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Und leben in dieser Spannung, das war nun das dritte dann noch. Das soll, ja. Das möchte Paulus uns noch deutlich machen. Das ist jetzt nicht wieder ein Zurückgeworfensein auf unsere Anstrengungen, jetzt reißt euch mal am Riemen, beißt die Zähne zusammen und macht es mal. Sondern auf einmal, da kommt Paulus sozusagen ins Schwärmen. Leute, und das alles, was hier geschieht, ist Werk des lebendigen Gottes an euch. In dieser Verbindung mit Jesus Christus, im Glauben an Jesus Christus, da handelt Gott selber an euch. Da handelt Gott, der euch geschaffen hat, an euch. Da handelt der Schöpfer, der euch schon vor aller Zeit berufen hat, zu dieser innigen Verbindung mit ihm, von der Liebe bestimmten Verbindung mit ihm. Da handelt der Schöpfer an euch. Und Jesus Christus handelt an euch, der sein Leben, der alles hingibt, auch seine Herrlichkeit beim Vater, um euch nahe zu sein, bei euch zu sein, unter euch zu sein. Und das, was uns kaputt macht, was uns trennt untereinander, was Beziehungen zerstört und erst recht die Beziehung zu Gott, der das auf sich nimmt, dran zerbricht am Kreuz aus Liebe zu uns und uns dadurch das ewige Leben eröffnet. Und da handelt der Heilige Geist an euch, der euch das innerlich deutlich macht, dass der Groschen fällt, dass ich es ergreifen, begreifen kann. Ja, ich bin geliebt. Ich bin geliebt vom lebendigen Gott und er macht alles gut. Es ist keine Last. Es ist etwas, was Gott selber macht und dieser Teil, und das lese ich uns einfach jetzt noch einmal auch vor, dieser Teil des Römerbriefs endet mit diesen bekannten Worten: Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein Adel, was für ein allerhöchster Adel, den Gott uns Menschen schenkt. Uns Christen schenkt. Und es ist wie so Wasser reingegossen. Die dritte Frustration. Wenn das so ist, warum sind es da nicht alle, die es ergreifen und begreifen? Warum sind da so viele? Und ich bin überzeugt, jedem von uns fallen jetzt Menschen ein, die wir gerne mit dabei hätten. Und bei denen geht es da rein und da raus. Es passiert nichts. Und manchmal sind es ja die nächsten Menschen. Kinder, Ehepartner, Eltern. Und vielleicht Jahre, Jahrzehnte schon gebetet, Gott angefleht, dass sie es doch auch ergreifen und begreifen, diese wunderbare Liebe Gottes in Jesus. Und ich habe es angedeutet am letzten Sonntag, auch der Paulus hat so einen Wahnsinnsschmerz in sich. Eine Erfahrung, die er immer und immer wieder gemacht hat, Missionsreisen, die er gemacht hat, er ist ja immer zuerst zu den jüdischen Gemeinden hin, hat ihnen das Evangelium gepredigt und so oft Ablehnung erfahren. Und ich frage, ja, was jetzt? Ja, gilt's denn noch? Diese Zusagen Gottes, dieser hohe Adel, von dem ich gesprochen habe, gilt's denn noch für Israel? Gilt's denn noch für meinen Mann, für meine Frau, für mein Kind, für meinen Vater? Gilt's denn? Oder Gott hat sie zum Unglauben vorherbestimmt? Ist Gott der große Puppenspieler? Der die einen bestimmt zum Leben und die anderen zum Verderben? Der die einen konditioniert zu glauben und vertrauen Und die anderen sind programmiert zum Unglauben. Die können machen, was sie wollen, die werden es nie ergreifen, nie kapieren. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo es weitergeht. Und ich muss euch, ihr Lieben, gestehen, dieser vierte Teil des Römerbriefs, das ist der schwierigste. Und der gibt unheimlich zu kauen. So herrlich dieser Gedanke ist, erwählt und berufen vor aller Zeit. So unheimlich wird es einem manchmal, wenn man denkt, ja, aber warum sind da nicht alle so? Warum ergreifen, begreifen es viele nicht? Ist Gott verantwortlich für unser Heil? Und wir sagen mit Freuden, ja. Und er ist auch für Unheil verantwortlich. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Zitiert Paulus schon das Wort Gottes aus dem 2. Mose. Und die Frage taucht dann auf, ja, wenn Gott alles bestimmt, ja, sind wir dann wirklich noch verantwortlich? Warum beschuldigt er uns dann? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ist ja alles festgelegt. Bis dahin zu fragen, ja, das ist doch dann ungerecht. Wenn Gott eh alles bestimmt, dann kann er uns ja auch nicht verantwortlich machen. Das sei ferne. Und nun versucht Paulus in diesem Teil des Römerbriefs, uns da ein Stück weit einen Weg zu bahnen, diese Gedanken zu verstehen. Auf der einen Seite, er ist der Herr, Gott bleibt Gott. Und auf der anderen Seite aber auch daran festzuhalten, wir sind verantwortlich für unser Leben. Wir sind nicht einfach programmiert von Gott und da müssen wir laufen, egal was ist. Aber ich sage gleich, im Letzten das zu begreifen, zu ergreifen, zu durchdenken, bringt uns an die Grenze. Auch an die Grenzen unserer eigenen Logik. Und wir erkennen und merken, dass die Wirklichkeit Gottes, dass die noch einmal mehr, noch einmal größer ist als das, was wir jetzt, sagen wir, in einer rationalen Logik begreifen und beschreiben könnten. Aber an einem hält das Wort Gottes hält Paulus fest. Gott ist und bleibt souverän. Er hat alle Macht. Er hat alle Macht. Er ist einzig. Es ist da nicht noch einmal ein anderer Gott, der Teufel oder wie auch immer. Und beide sind sozusagen gleichwertig und kämpfen um uns. Es ist schon ein in gewissem Sinne ein richtiger Gedanke, aber eins ist deutlich, die sind nie und nimmer gleichwertig. Gott ist Gott und einzig und er bleibt. Dieser souveräne Gott. Und wir sind Geschöpfe. Und Paulus greift ein Bild auf, das schon beim Propheten Jeremia im Alten Testament auftaucht, an dieser Stelle, bei dieser Frage, wo Jeremia, der Prophet, in eine Töpferwerkstatt geschickt wird von Gott und jetzt arbeitet der Töpfer. Und dann gelingt was und dann ist es gut. Wenn was nicht gelingt, dann macht er den Klumpen wieder und fängt neu an. Und dieses Recht hat er. Und Paulus sagt, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht dein Töpfer Macht über den Ton? Aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Verstehen wir? Unsere Haltung ist immer und zuerst eine Haltung der Demut gegenüber Gott, unserem Schöpfer. Auch wenn wir es oft nicht verstehen, auch wenn wir manchmal zerbrechen wollen an Lebensführungen, die der lebendige Gott uns zumutet und wir nicht verstehen. Aber, und da nimmt uns Paulus jetzt einen Schritt weiter mit, aber vielleicht entdecken wir, ahnen wir manchmal dann doch etwas von dem, was Gott vorhat. Und warum er solche harten Wege manchmal führt. Ich sage gleich, da gibt es kein Anrecht drauf. Muss ich nur 3 Jahre warten, dann wird es schon klar. Oder muss ich nur 10 Jahre warten, dann ist es schon klar. Manchmal wird mein Leben zu Ende gehen darüber und ich weiß trotzdem nicht. Aber manchmal schenkt Gott in seiner Gnade, dass ich vielleicht eine Ahnung bekomme von dem, was Gott vorhat. Was für ein Geschenk. Und eines möchte der Paulus auch ganz deutlich machen. All dieses Ringen und diese Zweifel und Fragen erschüttern das Erbarmen Gottes nicht. Egal was geschieht, Gottes Erbarmen steht. Gottes Erbarmen steht. Am Beispiel des Volkes Israel macht Paulus klar, was er meint. Und er nimmt uns sozusagen an der Hand, tastend zu entdecken, was ist Gottes gute Heilsabsicht mit diesem Phänomen, dass die Juden so ablehnend sind. Und zu entdecken, auch wenn wir das nicht begreifen, was da passiert, Gott hat auch da etwas vor zum Heil, dass seine Liebe, sein Erbarmen zum Ziel kommt. Und das Erste, was er ganz eindrücklich uns auch ins Stammbuch schreibt, die Verstockung Israels, ist nicht endgültig. Es gibt eine Tradition auch in der christlichen Kirche. Man sagt, das ist die Enterbungs- oder Ablösungstheorie. Und die geht so, das Volk Gottes war früher mal das Volk Israel. Aber sie haben Jesus als ihren Messias abgelehnt. Jetzt ist vorbei mit Volk Gottes sein. Jetzt sind wir Christen das Volk Gottes. Und diese Tradition hat eine Auswirkung gehabt. Bis Auschwitz. Verstehen wir? Paulus sagt, nein, das ist nicht endgültig. In diesem Zusammenhang einfach auch nochmal, weil es auch um Martin Luther geht, ein Hinweis darauf. Martin Luther hat zwei wichtige Schriften geschrieben zum Verhältnis zu den Juden. Und es ist erschütternd, was da passiert ist, muss man einfach auch sagen bei Martin Luther. Er hat 1523, also ganz nah dran an seinem Anfang, da hat er sozusagen uns Christen eingeschärft, Jesus Christus ist ein Jude. Wir gehören miteinander zusammen zum Volk Gottes. 1523, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und dahinter die Erwartung auch von ihm, ja, jetzt kapieren sie es. Jetzt ist sozusagen das Evangelium zum Durchbruch gekommen durch die Reformation. Jetzt kapieren sie es, jetzt werden die Juden alle Jesus als ihren Messias anerkennen. Und als das nicht geschehen ist und mit manchem, was an Entwicklung weiter war, kam 1543 eine weitere Schrift von den Juden und ihren Lügen. Mit zum Teil schlimmen Aussagen drin. Auch wie mit Juden umzugehen ist. Ja, wenn sie das nicht wollen, dann... Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber das kann es nicht sein. Und Paulus fragt, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Also Gott wollte das, dass die auf die Nase fliegen. Die sind fertig, mit denen ist er fertig. Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Also, diese Verstockung, diese zeitlich befristete Verstockung, dient zum Heil für die Nationen. Da hat Gott etwas vor mit uns allen. Und Paulus gebraucht an dieser Stelle das Bild von einem Olivenbaum, von einem Ölbaum. Und dieser Baum, das ist das Volk, das Gott erwählt hat. Das Volk Israel, das er beschenkt hat mit seinen Verheißungen und Zusagen. Und wo einzelne Zweige ausgebrochen worden sind. Und dafür Platz gemacht haben, Raum gewonnen ist, dass wilde Zweige eingepflanzt werden. Dass alle aus allen Nationen Anteil bekommen am Heil Gottes. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Teil bekommen hast an der Wurzel und im Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Verstehen wir, auch durch dieses, was ihm schier das Herz zerreißt, dass Menschen seines Volkes, seines Glaubens Jesus nicht erkennen, die Liebe Gottes in Jesus. Er erkennt dahinter immer noch das gute Heilshandeln Gottes an uns allen. Dass Zeit ist, dass Raum ist, dass jeder teilhaben kann an diesem Saft des Ölbaumes. Und Paulus vertraut darauf und macht uns Mut, ebenfalls zu vertrauen. Gott hat etwas Gutes vor. Gott hat etwas Gutes vor, auch wenn es verzieht. Auch wenn scheinbar nichts passiert, er hat etwas zum Heil von uns vor, auch zum Heil der Menschen, die uns so auf der Seele liegen und wo man das Gefühl hat, da passiert überhaupt nichts. Paulus hat dieses Vertrauen und die Frage, woher hat er dieses Vertrauen? Und da kommen wir wieder zu Jesus, zum Glauben, zu dieser Beziehung zu Jesus Christus. Auf Jesus kommt alles an. Christus ist das Gesetzesende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und glaube, ich erinnere nochmal dran, das ist diese tiefe, existenzielle, vertrauensvolle Verbindung mit Jesus Christus. Und die einfach aus dieser Verbindung heraus weiß, aus diesem Vertrauen heraus, er macht's gut. Er macht's gut. Ich versuche nochmal in einem letzten Schritt es ein bisschen zu verdeutlichen, auch wenn diese Spannung, die letzte Spannung nicht aufzulösen ist. Der Glaube an Jesus Christus, das ist wie eine Medaille mit zwei Seiten. Und alles, noch einmal, alles ist im letzten Geschenk Gottes. Paulus sagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gottes Erbarmen lässt uns glauben, Vertrauen fassen in Jesus Christus. Es ist von vorne bis hinten ein Geschenk Gottes. Es wird mal niemand vor Gott hinstehen und sagen, Gott, habe ich das nicht gut gemacht? Sondern es wird jeder vor Gott hinstehen und sagen, danke Gott, dass du mich so beschenkt hast. Aber, und das ist das Zweite, auch unser Bekenntnis ist gefordert. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das Geschenk Gottes fordert unsere Reaktion heraus. Dass wir die Liebe Gottes zulassen, uns auch zu dieser Beziehung, zu dieser vertrauensvollen Beziehung zu Jesus Christus stellen und uns dazu bekennen. Sie ahnen es, es gibt wieder eine vierte Frustration. Und jetzt? Was ist jetzt mit all dem, was wir kennen an guten Geboten und Ordnungen im Wort Gottes? Was ist mit den 10 Geboten? Wenn das nicht der Weg ist zum Heil, was ist es dann? Und Paulus, hast du nicht gesagt, wir sind frei davon, frei vom Gesetz? Ja, wir sind frei davon, uns durch das Halten der Gebote das Heil verdienen zu müssen. Aber kann das sein, dass wir deswegen auch frei sind von Gottes guten Ordnungen? Und ohne Ordnung kann man da überhaupt leben? Kann jeder machen, was er will? Wie ist es dann jetzt mit dieser Verantwortung, die wir als Christen haben? Paulus, wir merken es, er ist immer noch nicht fertig. Und ich lade ein, den letzten Teil, den fünften, am kommenden Sonntag, dass wir den miteinander bedenken. Unter dem Thema Alles, was recht ist. Oder jeder, wie er gerade mag. Wie geht's zu unter uns Christen in dieser Beziehung? Herzliche Einladung und Amen.